Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Sacharja, Vortrag 3.
Das ist nun wichtig, weil wir in Sacharja 12 immer wieder lesen, an jenem Tag, da werde ich. Und da muss man verstehen, es geht jetzt bei diesem Ausdruck nicht um einen bestimmten Kalendertag, sondern es geht um eine Epoche, die Endzeit-Epoche. Also ich wiederhole, und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Jetzt, was ist Laststein? Das hebräische Wort Ma'amaseh, das übrigens nur hier in der Bibel vorkommt, meint einen schweren Stein, den junge Leute benutzten, um untereinander die Kräfte zu messen. Also, wer den Stein, sagen wir, auf Brusthöhe brachte, der war schon sehr stark. Aber noch viel besser war der, der den Stein bis über den Kopf hob. Aber wehe, wenn er ihn dann losließ. Und so sagt Gott, er werde Jerusalem zu einem Test der Kraft machen. Für all die umliegenden Völker. Aber, der nächste Satz erklärt, jeder, der ihn aufhebt, wird sich daran schwer verwunden. Oder gewisslich verwunden, kann man übersetzen. Also Jerusalem wird mit anderen Worten eben Grund für totale Verrücktheit der umliegenden Völker und er wird Grund, um die militärische Stärke zu zeigen. Und darum rüstet die ganze Umwelt Israels wie verrückt auf. Und es ist so schrecklich, dass Amerika mithilft und auch Russland, die Großmächte der Welt, helfen mit und rüsten auf, damit dann diese Völker schließlich ihre Kraft zeigen können in der Jerusalem-Frage. Aber wir sehen, wie konkret diese Dinge für uns heute sind. Wenn wir zurückdenken an unsere Vorfahren im 19. Jahrhundert, die waren noch nicht so elektrisiert beim Lesen dieser Verse, wie wir das heute sind. Und weiter, im gleichen Vers 3, am Schluss, und es werden sich gegen sie, das heißt gegen Jerusalem, versammeln alle Nationen der Erde. Ja, jetzt haben wir gehabt Vers 2 für alle Völker ringsum. Und dann wird hier gesprochen, die Nationen der Erde. Das heißt jetzt nicht, dass jede Nation der Welt einmal gegen Jerusalem kommen wird. Ich werde das noch später differenzieren, noch deutlicher zeigen, sondern es geht mit allen Nationen ganz speziell um die Völker rings um Jerusalem her. Die sind hier im Fokus, im Visier des Propheten. Vers 4, zu jener Zeit, wieder an jenem Tag, zu jener Zeit, Spruch des Ewigen, werde ich jedes Pferd mit Schrecken schlagen und seinen Reiter mit Verrücktheit. Aber über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten. Da ist man vielleicht erstaunt, ja, wieso kommen da Pferde vor? Nun, im Nahen Osten ist das nicht so, dass man mit den Tieren am Ende ist im Militär. Tiere sind heute noch wichtig, zum Beispiel in der israelischen Armee, speziell Lamas, wegen den hügeligen Gebieten, wo man mit den Militärfahrzeugen echt Probleme hat. Und man braucht eben doch noch Tiere und die sind sehr nützlich. Und wir müssen uns im Klaren sein, Jerusalem liegt in diesem zentralen Gebirgsland Israels, das sich von Norden her über das Westjordanland, Samaria, Jerusalem und dann weiter über Judäa erstreckt. Dieses Gebiet wird genannt im Propheten Hesekiel immer wieder die Berge Israels. Die sind so hügelig und militärisch sind die natürlich nicht ganz eine einfache Sache, wegen dem Unwegsamen. Und so spielen eben Tiere eben noch eine Rolle. Und es wird hier nicht gesagt, wie viele Pferde. Es wird einfach davon gesprochen, dass da Pferde mit eingesetzt sind. Werde ich jedes Pferd mit Schrecken schlagen und seinen Reiter mit Verrücktheit. Aber über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten. Was heißt das? Das heißt, Gott wird für Juda sorgen und helfend beistehen. Das jüdische Volk wird durch eine ganz schreckliche Zeit hindurchgehen. Aber Gott hält seine Augen offen. Das ist ein Trost. Und es ist wirklich so, wenn man sieht, was im Nahen Osten sich überall bewegt, ob das jetzt im Libanon sei, in Syrien, im Iran und so weiter, das ist wirklich beängstigend. Und die Modernisierung der Armeen geht so voran. Aber Gott hält seine Augen offen über Juda. Und jedes Pferd der Völker werde ich schlagen mit Blindheit. Und die Tausendschaftsführer Judas werden in ihrem Herzen sagen, eine Ermutigung sind mir die Bewohner Jerusalems in dem Ewigen der Heerscharen ihrem Gott. Hier haben wir so eine Gegenüberstellung von Juda und Jerusalem. Diese Unterscheidung haben wir bereits gehabt, nicht wahr? Wir haben ja bereits gesehen in Vers 2. Jerusalem wird eine Taumelschale sein, aber dann heißt es gleich, und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Aber die Stadt Jerusalem und das jüdische Land wird unterschieden. Und hier sagen die Führer in Juda, werden sagen, die Bewohner von Jerusalem sind mir eine Ermutigung. Das ist noch ganz wichtig. Wir schlagen auf Matthäus 24. Da spricht der Herr Jesus über die Endzeit. In Matthäus 24, Vers 13 sagt er, wenn ihr nun, Vers 15, 24, 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dache ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Also der Herr Jesus spricht hier über ein ganz wichtiges Endzeitzeichen, der Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort. Er wird erwähnt in Daniel 9, 27, auch in Daniel 12. Das ist ein Götzenbild, das der Antichrist, der falsche Messias, der kommen wird in Israel. Wir haben letztes Mal gehört von diesem törichten Hirten, ganz am Schluss von Zacharja 11. Der törichte Hirte ist das Gegenteil vom guten Hirten. Der törichte Hirte, der falsche Messias, der Antichrist, wird auftreten in dieser Zeit und er wird ein Götzenbild auf den Tempelplatz stellen. Dadurch wird er den dritten Tempel, den man jetzt vorbereitet, wird er verunreinigen. Da kann man nicht mehr opfern. Und dann werden die gläubigen Juden, die Matthäus 24 lesen, wissen, jetzt ist der Moment zur Flucht da. Jetzt müssen wir fliehen auf die Berge. Und dann beginnt die große Drangsalzeit. Das heißt, der schlimmste Weltkrieg aller Zeiten. Der Herr Jesus sagt, es ist noch nie so schlimm gewesen in der ganzen Weltgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt. Und es wird nie mehr so schlimm werden nachher. Also der Zweite Weltkrieg, das war nicht das Letzte. Aber diese Gläubigen an Jesus, gläubigen Juden, nach der Entrückung der Gemeinde, die werden Matthäus 24 lesen. Und jetzt wissen sie, jetzt müssen wir fliehen auf die Berge. Und das klingt ja ganz ähnlich wie in Lukas 21, Vers 20. Dort hat der Jesus gesagt, wenn ihr Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, so wisst, dass ihre Verwüstung nahe ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer, das heißt Jerusalems Mitte sind, daraus entweichen. Und dann beschreibt der Herr Jesus, dass ein schrecklicher Drangsal kommen wird über das Land Israel und sie werden unter alle Völker zerstreut werden. Das hat sich schon erfüllt in Lukas 21, 20. Und zwar, als der Krieg der Juden gegen die Römer brach aus, 66 nach Christus. In Galiläa. Und dann haben die Römer diesen Aufstand niedergeschlagen in Galiläa und in Judäa und in Transjordanien. Und schließlich sind sie mit ihren Armeen dann nach Jerusalem hinaufgegangen. Haben ihre Armeelager aufgestellt rund um Jerusalem. Und dann beging Kaiser Nero Selbstmord. Der General in Israel hat sofort den Krieg gestoppt, weil er Nachfolger werden wollte. Er ging nach Rom. Und die jüdischen Christen haben gesehen, ah, das ist ja genau die Situation. Jerusalem von Armeelagern umzingelt. Nicht ein Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort. Den gab es nicht. Sehen wir, es sind zwei verschiedene Zeichen. Aber diese Armeelager gab es und dann sind sie geflohen auf die Berge und dann sind sie rübergegangen über den Jordan ins heutige Jordanien nach Pella. Und König Agrippa, der Zweite, hat sie aufgenommen, haben dort Zuflucht bekommen. Und als dann im Jahr 70 Vespasian, der General, ist Kaiser geworden, Nachfolger von Nero, er schickte seinen Sohn Titus, um den Krieg zu Ende zu führen. Und als Titus im Frühjahr 70 kam, sah er, wie all die Festbesucher der Juden im ganzen Land nach Jerusalem reisten zum Passafest, hat er mal gewartet, bis die ganze Stadt voll ist. Und dann hat er die Belagerung definitiv geschlossen. In 144 Tagen war die Stadt am Boden zerstört, die Mauern geschleift, der Tempel zerstört und verbrannt. Mehr als 1 Million Juden seien ums Leben gekommen. 97.000 gingen in die Kriegsgefangenschaft. Und wir wissen von keinem einzigen messiasgläubigen Juden, dass er damals umgekommen wäre. Weil die sind alle nicht nach Jerusalem gegangen. Weil sie wussten, Lukas 21, 20, Armeelager um Jerusalem, jetzt müssen wir fliehen. Und die sind so nach Jordan gegangen. Die haben alle überlebt. Aber jetzt in Matthäus 24 haben wir etwas, das hat sich nie erfüllt. In der Vergangenheit. Das bezieht der Herr Jesus auf die Endzeit. Und da wird ein anderes Zeichen sein. Ein Götzenbild, ein Gräuel an heiligem Ort. Und dann werden die gläubigen Juden sehen, jetzt müssen wir fliehen. Aber sehen wir in Matthäus 24, da wird nicht gesagt, die in Jerusalem sollen fliehen. Nur die in Judäa sind. Das ist wieder ein Unterschied. Das heißt, in Jerusalem wird ein Überrest von bekehrten Juden nach der Entrückung, die werden zurückbleiben. Und nur die aus dem Land werden dann fliehen auf die Berge. Und dann, wohin gehen sie? In Jesaja 17 sehen wir die Geografie. Kann man also alles schon schön aufzeichnen in Karten. Jesaja 16 meine ich. Vers 3. Schaffe Rat, triff Entscheidung, mache der Nacht gleich deinen Schatten am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling entdecke nicht. lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Gott ruft hier Moab auf, dass Moab die Flüchtlinge Gottes aufnehmen soll in ihrem Land und soll sie verstecken. Der helle Mittag soll quasi dunkel werden. Mache der Nacht gleich deinen Schatten am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtlingen decke nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Und wie geht's weiter? Denn der Bedrücker hat ein Ende. Die Zerstörung hat aufgehört. Die Zertreter sind aus dem Land verschwunden. Und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden. Und auf ihm wird im Zelt Davids einer sitzen, in Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist. Das ist der Herr Jesus. Also während dieser Drangsal wird der Überrest flüchten nach Moab, dort versteckt werden, und dann kommt der Herr Jesus und wird als König aus dem Haus Davids, wird er dann seine Herrschaft aufrichten. Wo ist Moab? Heute ist Jordanien. Also Mitteljordanien, das ist Moab. Nordjordanien ist in der Bibel Ammon. Und Südjordanien Edom. Gehen also hinüber und werden dort offensichtlich von Arabern versteckt werden. Das ist ein schöner Gedanke. Das ist, ja, weil das ist ja eigentlich so wieder etwas Ähnliches wie damals in der Nazi-Zeit. Da hat es Holländer gegeben und Deutsche und Franzosen und so weiter, die haben eine Zuflucht geschaffen für Juden. Es gibt einen Film, Die Zuflucht, oder? Wo das so an ein Einzelbeispiel eindrücklich gezeigt wird, wie Menschen Juden versteckt haben, den Mittag der Nacht gleich gemacht haben, um sie zu schützen. Und das wird dort auch wieder geschehen. Aber wer sind diese, die fliehen werden? Das sind eben diese Juden, die nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommen werden. Es gibt so viele Stellen im Alten Testament, und ich habe ja an anderen Bibelstudientagen bei den kleinen Propheten immer wieder darauf hingewiesen, da wieder, der Überrest Israels, der Überrest Judas wird umkehren. Und ich möchte eine wichtige Stelle lesen, Jesaja 37, ja, Vers 31. Und das Entronnene vom Haus Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein Entronnenes vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Also es wird ein Überrest gebildet werden, der umkehren wird. Und zwar geht diese Erweckung aus, nicht von den USA und von Kanada, da wo heute sich die meisten Juden bekehren. Es gibt ja weltweit etwa 300.000 bekehrte Juden. Ein großer Teil durch die Arbeit von Jews for Jesus. Die missionieren aggressiv, im schönsten Sinn des Wortes. Auf der Straße mit T-Shirts und so weiter. Und die erreichen Kanadier und Amerikaner, aber ganz besonders die Juden. Und es bekehren sich so viele Juden. Man nimmt an, dass von den 60er Jahren bis heute etwa 100.000 Juden zum Glauben gekommen sind. Und das ist auf 13 Millionen weltweit, ist das schon gewaltig. Ich meine, wir können diese Zahl umrechnen auf die Schweiz, wie viel Prozent das wären. Dann müssen wir sagen, das sind ja alles Juden, die kommen nicht aus einem christlichen Hintergrund. Die haben sich wirklich aus ungläubigen Elternhäusern heraus bekehrt. Und das ist also ganz großartig. Aber hier wird gesprochen über eine Erweckung, die ausgehen wird von Jerusalem. Und es ist einfach eine Tatsache, heute in Israel ist es zahlenmäßig prozentual viel, viel geringer, dass Juden sich bekehren, als die Juden in der Diaspora, also im Ausland. Also im Ausland können sich Juden besser bekehren. Und darum ist Judenmission eben nicht nur in Israel nötig, sondern die ist auch auf der ganzen Welt nötig und zeitigt gewaltige Früchte. Aber Gott spricht hier über diese Erweckung, die ausgehen wird von Jerusalem. Da wird es aufbrechen und sogar vom Berg Zion aus. Und das ist ja schon interessant, denn der Berg Zion ist ja erst wieder in jüdischer Hand seit 1967. Von 1948, von der Staatsgründung an, war ja Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg in der Hand der Jordanier. Und erst 1967 im Sechstagekrieg konnte der Tempelberg aus der Hand der Jordanier herausgeschlagen werden, als Antwort dafür, weil die Jordanier Israel vernichten wollten. Das gab ihnen die Lizenz, um so zu handeln. Jetzt haben sie den. Und gerade unter den Orthodoxen gibt es eben große Bewegungen, die jetzt arbeiten im Blick auf den Berg Zion. Den dritten Tempel vorbereiten, Tempelgeräte eben bereitstellen. Ich habe gerade vor einigen Tagen dieser Gruppe, die ich geführt hatte, wieder diese Tempelgeräte gezeigt, in die Hand genommen, und dieses Gerät wird gebraucht für dieses Ritual, und das wird gebraucht für dieses Ritual. Ich habe das aus den Schränken genommen. Das sind keine Modelle. Wirklich die authentischen Geräte, die schon bereit sind für den Tempel. Und da von Jerusalem aus, vom Berg Zion aus, wird Gott eine Erweckung schaffen. Und da werden sich zunächst 144.000 bekehren. Das sind diese 144.000 aus Israel, die in Offenbarung 7 beschrieben werden. Und in Offenbarung 14 werden diese 144.000 genannt Erstlingsfrucht. Verse 1 bis 3. Das ist nicht der ganze Überrest. Es werden sich noch viel mehr bekehren. Aber das ist quasi die Vorhut, die sich zwar nach der Entrückung bekehrt, weil die Gemeinde muss weggehen, damit Israel als Volk Israel wieder das Zeugnis sein kann, so wie im Alten Testament. Aber die werden sich noch bekehren vor der großen Drangsal. Und dieser Überrest wird evangelisieren im Land. Der Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen kommt. Also die werden aktiv Judenmission treiben im Land, aber nicht mit allen Städten in Israel fertig werden. Und dieser Überrest wird natürlich das Neue Testament lesen, und es gibt ja viele neuhebräische Übersetzungen des Neuen Testaments, und darunter sehr gute, zum Beispiel die von Franz Delitzsch. Schöne Übersetzung. Delitzsch war ein deutscher Gelehrter im 19. Jahrhundert, der hat damals das Neue Testament auf Hebräisch übersetzt, und zwar hat er extra genau den Stil des Bibelhebräischen im Alten Testament benutzt. Weil das, sobald ein orthodoxer Jude das liest, dann, das klingt schön. Genauso wie ich das mir gewohnt bin vom Alten Testament her. Genau die gleichen Redewendungen. Und so wird all diese Vorarbeit eben ganz wichtig sein für die Bildung dieses Überrestes. Und diese 144.000, die werden dann eben fliehen, sobald der dritte Tempel entweiht ist, dann können sie nicht mehr opfern. Das entspricht Daniel 9, Vers 27. Da wird gesprochen von diesen letzten 7 Jahren. Diese letzte Jahrwoche von Daniel. 7 Jahre. Und da heißt es, zur Hälfte der Jahrwochen werden die Opfer aufhören. Weil der Tempel entweiht ist. Die werden fliehen ins Ausland, aber in Matthäus 24 wird nur gesagt, von denen, die in Judäa sind, sie fliehen. Nicht von denen, die in Jerusalem sind. Das war damals im Jahr 68 so. Da sind die Juden aus Jerusalem und aus der Landschaft geflohen. Aber in der Endzeit werden die in Jerusalem zurückbleiben. Dort bleibt ein Überrest. Und jetzt, wenn wir das war jetzt ein bisschen viel Arbeit, das war alles ein Klammer zu Sacharja 14, Vers 5. Und die Tausendschaftsführer Judas werden in ihrem Herzen sagen, eine Ermutigung sind mir die Bewohner Jerusalems in dem Ewigen der Heerscharen ihrem Gott. Zu jener Zeit werde ich die Tausendschaftsführer Judas zu einem Feuerbecken machen unter dem Holz und zu einer Feuerfackel unter den Garben. Und sie werden rechts und links die Völker ringsum verzehren. Und so wird Jerusalem fortan an seiner Stätte in Ruhe wohnen. Ich werde noch zeigen, ganz am Schluss dieser 3,5 Jahre, wo der Überrest aus Juda in Jordanien sein wird, kommt dieser Überrest wieder zurück. Und dann wird der Herr Jesus erscheinen über ihnen. Und der Herr Jesus wird für Jerusalem kämpfen, aber dieser Überrest wird auch kämpfen. Und dieser Überrest wird hier so verglichen. Die Tausendschaftsführer Judas werden zu einem Feuerbecken werden. Ein Feuerbecken, das war in der Antike ein Becken, in dem man die Kohle, die brennende Kohle hatte. So hat man ein Feuer von einem Ort zum anderen gebracht. Diese feurigen Kohlen. Ja? Und man konnte die auf den Kopf tragen. Dann wusste man, was es heißt, feurige Kohlen auf das Haupt tragen. Also, Abraham zum Beispiel, als er nach Jerusalem ging, ins Land Moria mit seinem Sohn, 1. Mose 22, da sagt Isaac, das Feuer und das Holz. Aber wo ist das Schaf zum Brandopfer, mein Vater? Gott wird sich ausersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Das Feuer, das war eben dieser Kessel. Aber wenn man diesen Kessel mit den feurigen Kohlen unter Holz, dürres Holz tat, dann kam das Feuer, ja? Und so werden die ein Feuerbecken sein unter dem Holz, eine Feuerfackel unter den Garben. Und das ausgetrocknete Getreide. Und so werden sie rechts und links, rechts ist in der Bibel der Süden, links ist der Norden. Und Osten ist immer vorne, weil im Orient, in der biblischen Zeit, orientierte man sich am Orient. Ja, also Blick nach vorne, das ist Osten. Und darum heißt auf Osten auf Hebräisch Kedem, das heißt vorne. Kadima, vorwärts. Kedem, Osten. Das, was vorne ist. Also vorne ist Osten, dann ist hinten Westen, rechts Süden, links Norden. Und jetzt versteht man auch wieder, wir haben das ja bei Joel 2 gesehen, wenn diese Armee von Norden in der Drangsal Israel überrennen wird, wird die Armee vernichtet, der Vortrab wird ins vordere Meer geführt und der Nachtrab ins hintere Meer. Das vordere Meer ist das Tote Meer, das Meer im Osten in Israel, und das hintere Meer ist das Mittelmeer im Westen. Ja, also das muss man wissen, weil es kommt immer wieder vor, dieses Rechts und Links im Zusammenhang mit der Geografie. Auch Abraham sagt zu Lot, gehst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken, gehst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und dann ist Lot nach Osten gegangen, in dieses Südgebiet, zum Toten Meer, nach Sodom. Wählt also die Rechte. Ja, und so werden sie also in die Kämpfe so erfolgreich eingreifen und werden also die verzehren wie Stoppeln. Und so wird Jerusalem, das heißt die Jerusalemiter, die Bewohner von Jerusalem, fortan eben in Ruhe wohnen. Dann kommt das tausendjährige Friedensreich. Vers 7. Und der Ewige wird zuerst die Zelte Judas retten, damit die Pracht des Hauses Davids und die Pracht der Bewohnerschaft Jerusalems sich nicht erhebe über Juda. Also, wenn der Herr Jesus kommt, wird er zuerst Hilfe bringen der Landschaft und erst ganz am Schluss wird er die Stadt selber befreien. Damit eben die Jerusalemiter nicht denken, wir sind eigentlich die besseren Juden als die auf dem Lande draußen. Vers 8. Zu jener Zeit, wieder an jenem Tag, zu jener Zeit wird der Ewige ein Schutz sein für die Bewohnerschaft Jerusalems. Und der Strauchelnde, das heißt der Schwache, unter ihnen wird sein wie David. Und das Haus Davids wie Gott, wie der Bote des Ewigen vor ihnen her. Also, da wird gezeigt, wie stark der gläubige Überrest dann sein wird. Nicht die ganze Armee Israels, sondern es geht nur um den gläubigen Überrest. Der gläubige Überrest, der Schwache, wird sein wie König David. Und wenn wir lesen, zum Beispiel 2. Samuel 5, wie David Jerusalem erobert hat, oder wie er eigentlich alle Feinde rund um Israel geschlagen hat, sodass dann Salomo, sein Sohn, schließlich ein Friedensreich aufrichten konnte im Nahen Osten. Da sehen wir, wie stark David war. Und hier sagt der Prophet, der Schwache unter ihnen wird so sein, so kräftig, so mächtig wie David und das Haus Davids, wie Gott, wie der Bote des Ewigen vor ihnen her. Also mit göttlicher Kraft wird der Sieg errungen. Aber ganz am Schluss erst der großen Drangsalszeit. Und das ist so vielleicht mal eine Vorbereitung vor dem großen Schock, den wir noch haben werden beim Weiteren, was das jüdische Volk alles erleben wird in diesen 3,5 Jahren der Drangsal. Schrecklich. Ja, machen wir hier Pause. Jetzt kommt die große Pause, eine halbe Stunde Kuchen und so weiter. Wir haben jetzt noch eine Stunde zur Verfügung, aber ich habe viel Hintergrund erklären müssen und das wird uns jetzt hilfreich sein, um das Weitere auch zügiger am Text durchgehen zu können. Ich komme jetzt zu Kapitel 12, Vers 9. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich zu vertilgen suchen alle Nationen, die gegen Jerusalem kommen. Auch da haben wir wieder eine Einschränkung. Die Nationen, die gegen Jerusalem kommen. Es ist so, dieser Kampf gegen Jerusalem wird an vielen prophetischen Stellen der Heiligen Schrift beschrieben. Und so haben wir zum Beispiel in Joel 2 die Beschreibung, wie eine Armee vom Norden her kommen wird. Diese Armee wird so groß sein, wie nie eine Armee gegen Israel gekommen ist, in der ganzen Geschichte noch je kommen wird. Und Joel 2 beschreibt, wie diese Nation das ganze Land Israel überrennen wird. Vor der Armee wird das Land sein wie der Garten Eden. Und wenn sie vorüber ist, wird das Land verbrannt werden. In Daniel 11, Vers 36 wird zuerst der Antichrist beschrieben, einfach als der König. Und dann heißt es, dass der König des Nordens gegen ihn anstürmen wird. Und er wird das ganze Land überfluten, überrennen. Nun, wer ist dieser König des Nordens? Das können wir ganz genau sagen. Weil in Daniel 11, 1 bis 35 ist schon alles erfüllt. Ich habe mal ausgezählt, das sind etwa 150 erfüllte Prophezeiungen. Nur in diesen Versen. Mit der Weltgeschichte nachweisbar. Jeder Punkt. Und da geht es ständig um den König des Südens und den König des Nordens. Der König des Südens war in der erfüllten Prophetie immer Ägypten, südlich von Israel. Und der König des Nordens war immer Syrien. Allerdings damals in der Erfüllung Großsyrien. Das war ein Reich, das von Syrien, Libanon reichte bis nach Pakistan. Und dieser König des Nordens wird wieder beschrieben in Daniel 11, wie er dann in der Endzeit Israel überrennen wird. Und das ist in Übereinstimmung mit all den anderen Stellen. Eben schon erwähnt habe ich Joel 2, eine so große Armee, wie nie eine Armee gegen Israel gekommen ist. Das zeigt uns, das ist ein Großsyrien, das mit all seinen Verbündeten kommen wird. Und interessant, haben wir ja heute genau in dieser Region von Syrien, Libanon bis nach Pakistan, islamische Welt. Und das macht uns heute eben auch verständlich, warum diese Völker so innerlich zusammenhalten und gerade in ihrem Hass zusammenhalten gegen Israel. Also Daniel 11, Vers 36, da wird der Antichrist beschrieben, der sich über alles erhebt, was Gott heißt. Das ist also der falsche Messias in der Endzeit im Land Israel. Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da gibt es eine Konfrontation zwischen Ägypten und Israel. Dadurch wird die Armee abgelenkt im Süden. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Das heißt, er kommt auf dem Landweg und auf dem Weg des Mittelmeers. Und er wird in die Länder eindringen und er wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zirde. Das ist das Land Israel. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom und Moab. Und die vornehmsten der Kinder Ammon. Interessant, genau das Gebiet, wo der Überrest hinflüchtet, wird in dieser Invasion verschont werden. Und weiter. Und er wird seine Hand an die Länder legen. Und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Da gibt es auch einen innerarabischen Konflikt. Also der König des Nordens wird sogar Ägypten angreifen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyer und Kusch, das ist das Gebiet, Kusch bezeichnet das Gebiet südlich von Ägypten. Sudan, auch ein islamisches Land. Und Libyer und Sudan, oder Sudanesen, werden in seinem Gefolge sein. Aber Gerüchte von Osten und von Norden werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm und viele zu vernichten und zu vertilgen. Jetzt ist die syrische Armee, nachdem das Land Israel überrannt worden war in Ägypten, und hört jetzt in Ägypten von Norden her Gerüchte. Jetzt kann man auf der Karte von Ägypten hinaufgehen, nach Norden, wo kommt man hin? In ein großes Reich, die EU. Ja, Daniel 9, Vers 27 sagt ja für diese letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Christi, diese letzte Jahrwoche, da wird der kommende Fürst, und gemeint ist der Fürst des widerstandenen römischen Reiches, sprich die EU, einen Bund schließen mit den vielen, mit der Masse Israels. Für 7 Jahre. Und so wird der Westen mit Israel unter dem Antichristen verbündet sein. Und wenn Israel überrannt wird vom König des Nordens mit seinen Verbündeten, dann muss natürlich der Westen intervenieren. Und so hört der König des Nordens Gerüchte aus dem Norden, die ihn erschrecken. Und jetzt möchte er natürlich seine Position in Jerusalem wieder festigen. Und darum kehrt er dann zurück, bricht auf, übrigens auch noch ein Gerücht aus dem Osten. Da hört er, dass da sich auch von Osten her wieder eine Gefahr aufmacht. Ja, der Überrest wird dann zurückkehren. Aus Moab. Und wird sein wie eine Feuerfackel unter den Garben. Natürlich noch mehr. Offenbarung 16 spricht auch davon, dass die Könige von Sonnenaufgang von jenseits des Euphrats sich aufmachen werden. Wir müssen nicht präziser sein, als wie die Bibel sich ausdrückt. Es wird nicht gesagt, wer die Könige von Sonnenaufgang sind. Aber wir wissen, dass es jenseits des Euphrats Armeen gibt, die sehr zu schaffen machen. Allein China ist heute dran, eine militärische Macht ersten Ranges zu werden. Es ist unglaublich, was die Chinesen aufgerüstet haben. Und die sind dran mit Kriegsschiffen, sogar im Persischen Golf. Was versuchen die dort? Und die haben ja sehr gute Verbindungen auch zu Persien. Aber die wollen auch immer mehr Einfluss nehmen. Und es ist eine Mehrzahl, die Könige von Osten. Aber der Westen muss also intervenieren zugunsten des Antichristen. Wichtig, der Westen ist nicht an sich judenfreundlich, aber er ist antichristenfreundlich. Das ist etwas anderes. Israel unter dem Antichristen ist verbündet mit dem Römischen Reich, dem Westlichen. Die werden also ihre Kriegsschiffe verschieben übers Mittelmeer und ihre Flugzeuge. Ja, wohin geht man übers Mittelmeer? Wenn man nach Israel will, ja, in den Militärhafen in Haifa. Das ist nicht in Jaffo, wie früher zur Zeit von Jona im Alten Testament war. Jaffo, der große Hafen. Joppe, Tel Aviv heute. Sondern Haifa wurde in der modernen Zeit der große Hafen. Und im Hinterland von Haifa öffnet sich eine riesige Ebene. Harmagedon. Dort können sie aufmarschieren. Und in Harmagedon gibt es einen der größten Militärflughäfen Israels. Mit Abflugpisten in alle Himmelsrichtungen. Interessant, oder? Wie sich, also eben von Gerüchte von Norden werden erschrecken, dann kommt er zurück, Vers 45 in Daniel 11, und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meere und dem Berg der heiligen Zierde, also zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg. Das ist der Berg der heiligen Zierde. Also dort im Bereich auf der Höhe von Jerusalem wird er sich wieder stationieren, und Harmagedon ist aber nördlich in der Ebene. Dort wird der Westen aufmarschieren. Da haben wir so zwei Kampfpositionen, zwei Brückenköpfe zwischen Mittelmeer und Jerusalem, der Syrische mit seinen Verbündeten und oben in Galiläa in der Ebene der Westen. Alles prallt aufeinander und hinter allen diesen Mächten ist der gleiche Satan. Wichtig. Das ist wichtig zu sehen. Der Satan ist hinter der westlichen Macht, er ist auch hinter der islamischen Macht, auch hinter den Königen von Sonnenaufgang, aber er hat einfach sein Ziel, die Menschen zu vernichten. Darum sagt der Herr Jesus in Johannes 8, der Teufel ist der Menschenmörder von Anfang. Und darum wird er auch beschrieben in Offenbarung 12 als der feuerrote Drache. Und das Wort Feuerrot wird in der Offenbarung auch gebraucht als Farbe des Blutes, in Offenbarung 6. Das gleiche Wort. Der feuerrote Drache, das ist der blutrote Drache, der die Menschen zum Blutvergießen aufstachelt. Und das nicht nur in den Kriegen. Wenn man denkt, in den vergangenen 30 Jahren sind mehr als 1 Milliarde Menschen durch Abtreibung getötet worden. Mehr als 1 Milliarde. Das ist unglaublich. Aber das ist dieser Satan, der dahinter ist. Und eben, wir haben gesehen, er wird sich da positionieren und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Also wir sehen, der kommt von Norden, überrennt das ganze Land auf dem Schiff, auf dem Wasserweg und auf dem Landweg. So wird Jerusalem ein erstes Mal erobert. Dann geht er nach Ägypten. Wird Ägypten plündern, aber muss wieder zurückkehren und sich nochmals in seine Position befestigen bei Jerusalem. So sind es also 2 Belagerungen von Jerusalem. Die erste, wenn er kommt von Norden, und die zweite, wenn er kommt von Süden. Und das ist sehr wichtig, weil dieser Feldzug wird an verschiedenen Stellen der Bibel beschrieben, auch in Jesaja 28, 29. Und wir können diese 2 Belagerungen immer schön unterscheiden, wenn wir sehen, was ist der Unterschied? Bei der zweiten Belagerung wird der Herr Jesus wiederkommen. Also immer, wenn die Belagerung beschrieben wird und dann kommt der Herr und befreit sein Volk, das ist die zweite Belagerung. Und da, wo das eben noch nicht so ist und alles am Boden zerschlagen wird, das ist noch die erste Belagerung. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Vers 9, und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich zu vertilgen suchen alle Nationen, die gegen Jerusalem kommen. Dieses Thema wird später wieder weitergeführt. Dein Zacharia. Aber jetzt kommt schon wieder ein Ausblick nach vorne. Und ich werde ausgießen über das Haus Davids und über die Bewohnerschaft von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, wie bei der Wehklage um einen einzigen Sohn. Und bitterlich klagen, wie man bitterlich klagt um einen Erstgeborenen. Hier wird die Geistesausgießung beschrieben, die geschehen wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um sein Volk zu befreien, am Anfang des tausendjährigen Reiches. Auch diese Ausgießung wird an einer ganzen Reihe von verschiedenen Bibelstellen im Alten Testament erwähnt. In Jesaja, in Hesekiel, Kapitel 36, werde mein Geist in ihr Inneres geben. Und in Joel 3, oder gewisse Bibel ist es Joel 2, 28. Und andere haben die Zählung 3, Vers 1. Und nach jenen Tagen werde ich meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Das ist diese Geistesausgießung nach der großen Drangsalzeit. Auch in Joel 2 oder 3 Vers 1 ist es, nachdem dieser Angriff aus dem Norden, der ganz Israel verwüstet, beschrieben ist, dann heißt es, und nach diesen Dingen werde ich meinen Geist ausgießen. Das ist die künftige Geistesausgießung am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und da sieht man auch, also die charismatische Lehre von einer Geistesausgießung heute, das ist eine falsche Lehre. Und die verunehrt den Heiligen Geist, weil Gott hat seinen Geist an Pfingsten ausgegossen über die Gemeinde. Und der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde bis heute. Und wenn man sagt, wir brauchen eine neue Geistesausgießung, dann will man etwas anderes als das, was Gott seiner Gemeinde schon gegeben hat. Und wenn man ruft nach einem anderen Geist, der kommen soll, dann kommt er. Aber es ist nicht der Heilige Geist. Und darum eben dieses Umfallen im Toronto-Segen nach hinten, das sind alles Dinge, die man aus der Zauberei und Schamanismus in Afrika kennt. Das ist nicht der Geist Gottes, der das bewusste Denken wegnimmt. Also es ist eine ganz kleine Irrlehre. Der Heilige Geist ist da und er wird bleiben bis zur Entrückung und dann geht er mit der Gemeinde weg. Der Geist und die Braut sagen, komm. Offenbarung 22. Wenn der Herr Jesus kommt für die Gemeinde, dann wird der Heilige Geist mit der Braut weggehen. Und darum kann es dann nach der großen Drangsal wieder eine neue Geistesausgießung geben. Weil der Heilige Geist in der Entrückung weggegangen ist und dann wird er wieder kommen am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und da wird gesagt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist eine so schöne Stelle. Weil jetzt müssen wir wieder denken, ich habe am Anfang gesagt, wer spricht in diesem Kapitel? Das war ganz klar, wer spricht. Von Vers 1 weg ist es Ausspruch des Wortes des Ewigen über Israel. Spruch des Ewigen. Der ewige Gott spricht. Und der ewige Gott sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Kann man Gott durchbohren? Ist ja unmöglich. Und Gott kann auch nicht sterben. Und darum ist der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, der ewige Gott, gepriesen in Ewigkeit, sagt Römer 9, Mensch geworden. Damit er als Mensch für Menschen sterben konnte, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und der Mensch Jesus Christus wurde durch eine Lanze seines Soldaten durchbohrt. Und der Herr Jesus hatte seine Wundmale auch nach der Auferstehung immer noch an seinem auferstandenen Körper. Die Nägelmale in den Händen, Jonas 20, und in den Füßen, seine Seite, in die Thomas die Hände hineinlegen darf. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, werden diese Wundmale sehen. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Sacharja, Vortrag 3.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.